Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer Folge 2 unserer kleinen Ausgabe, hast du schon gehört. Ich bin Fritz, begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung. Hallo Johann, herzlich willkommen.
Hallo Fritz.
Johann, wir steigen direkt ins Thema ein. Du hast einen ganz tollen Bericht gefunden über einen Piloten, der ist durch zwei Tunnel in der Türkei geflogen. Erzähl doch mal.
Ja, vielen Dank, Fritz. Ich habe euch heute was mitgebracht, was ihr wahrscheinlich auch schon wieder gehört habt. Es geht um den spektakulären Tunnelflug. Der italienische Stunt- und Rennpilot Dario Costa ist 44 Sekunden durch insgesamt zwei Straßentunnel in der Türkei durchgeflogen. Wirklich spektakuläre Geschichte. Das Video dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Und hier noch ein paar Infos dazu. Dario Costa benutzte für den Flug eine Civco Edge 540. Das ist so eine ähnliche Maschine, wie sie auch bei den Red Bull Airways im Einsatz kam. Und ist insgesamt durch zwei Tunnel geflogen, mit einer Straße dazwischen, und das Ganze war insgesamt 1,6 Kilometer lang und hat ein Jahr an Vorbereitungszeit gebraucht. Wirklich faszinierend. Betreut wurde Costa von Peter Bégenet, der auch der Gründer des Red Bull Airways ist. Und dieser sagte über die Geschichte, dass es in einem Tunnel zu fliegen ist keine normale Situation. Einen Meter über dem Boden geradeaus zu fliegen und einer Mittellinie zu folgen ist technisch gar nicht so schwierig, wenn man sich über einer Landebahn befindet. Aber im Tunnel, vor allem in einem dunklen Tunnel, wenn man aus dem Tunnel ins Licht kommt und dann wieder in den anderen Dunkeltunnel kommt, ist das was anderes. Außerdem können Turbulenzen den Flug beeinträchtigen. Es ist schwierig im Kopf, weil man weiß, dass die Tunnelwand nicht nachgeben wird, wenn man einen Fehler macht. Ihr seht, nicht gerade was Einfaches. Das Ganze begann am Morgen um 7 Uhr und Costa musste sich sehr vorbereiten. Er meinte, insbesondere schwierig war es, dass er nach dem ersten Tunnel praktisch über ein offenes Stück Land geflogen ist und auf einmal der Wind von der Seite kam. Das musste er ausgleichen, was ihm aber anscheinend gelungen ist. Und dann ist er wieder in den nächsten Tunnel eingetaucht und musste sich dort wieder an die Dunkelheit gewöhnen. Dass Dario Costa hierfür das nötige Können hat, ist ganz klar. Er ist seit 20 Jahren Stunt- und Rennpilot, hat mehr als 5000 Flugstunden, gewann 2015 die Unlimited-Klasse in der italienischen Kunstflugmeisterschaft und 2019 gewann er als erster Italiener ein Rennen in der Challenger-Klasse des Red Bull Airways. Also wirklich jemand, der nicht einfach dahergelaufen ist, sondern wusste, was er tat. Insgesamt hat er jetzt mehrere neue Weltrekorde aufgestellt. Er ist der erste Pilot, der in einem Tunnel geflogen ist. Der erste, der zwei Tunnel durchflogen ist. Er hält den Rekord für den längsten Flug durch einen Tunnel und er hält den Rekord für den ersten Start eines Flugzeuges in einem Tunnel. Hat also ein bisschen was gesammelt durch diesen einen Flug. Insgesamt eine echt spektakuläre Aktion, kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch das Video an, wir verlinken es euch in den Shownotes. So Fritz, du hast auch noch mal was?
Jawohl Johann, vielen lieben Dank. Ich habe auch noch was im Flightkit für euch dabei.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ich habe euch 9 Tipps und Tricks für das richtige Taxiing an großen Verkehrsflughäfen noch mitgebracht. Wenn wir ehrlich sind, an großen Verkehrsflughäfen zu rollen, ist ja eigentlich ganz einfach. Ja, das funktioniert ja wie an jedem anderen Flughafen oder Flugplatz auch, wenigstens in der Theorie. Also, hier kommen mal unsere 9 Tipps, wie ihr das am besten bewerkstelligen könnt. Vorneweg, die großen Verkehrsflughäfen, die können einem ja schon Respekt einflößen. Ne? Aber der Hinflug ist ja bis dahin, wenn wir ehrlich sind, auch nur die halbe Miete. Denn die spannende Frage ist ja jetzt, was tun, wenn man gelandet ist? Fragezeichen. Die Rollanweisung an so großen Plätzen kann unter Umständen auch schon mal gefährlich werden. Zwar jetzt nicht im physikalischen Hinblick, aber spätestens dann, wenn man so eine Rollanweisung nicht korrekt ausführt, wie sie vom Bodenlotsen angewiesen wurde. Oder, wir sprechen jetzt hier vom Super-GAU, man verfranst sich komplett. Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht und habe mich gefragt, ob das auf eventuell der Grund sein könnte, warum der eine oder andere Privatpilot vielleicht aus diesem Grund gerade so große Plätze meidet, damit er gar nicht erst in diese Situation kommt, eben sprich verfransen oder eben eine Taxi-Anweisung nicht richtig ausführen kann. Aber was tut man denn jetzt, wenn es jetzt einen doch mal reitet und man eigentlich doch wie die Großen mal Frankfurt oder München ansteuern will? Tipp Nummer 1. Wir widmen uns dem aufregendsten Bestandteil eines solchen Flughafens, der Runway. Nach der Landung runter von der Bahn und in Bewegung bleiben, jedenfalls mehr oder weniger. Immer daran denken, hier sind große Flieger unterwegs, die sind schneller als ich und hinter mir sind logischerweise auch weitere Flieger dicht im Anflug. Also gilt hier schon mal die richtige Bodenfrequenz gerastet zu haben und bereit zu sein, die Rollanweisung, die ich dann vom Lotsen kriege, entgegenzunehmen. Ganz wichtig natürlich hier an der Stelle, wir erinnern uns an unsere Ausbildungszeit zurück, entfernt euch nicht zu weit von dem Haltepunkt nach dem Abrollen an der Bahn. Wenn ihr das nämlich dem Bodenlotsen nicht mitteilt bzw. nicht kontaktiert hat, gibt es richtig Ärger. An großen Flughäfen, klar, da ist immer viel los und dieses ganze System greift ineinander und so entsteht eben da der dortige Flow. Ein YouTuber, der viel aus dem Cockpit heraus gefilmt hat, der auch Hamburg sehr oft filmt, hat das mal sehr treffend ausgedrückt. Der hat gesagt, das ist wie Balletttanzen. Das ist ein geschmeidiger Ablauf. Klar, wenn wir dann natürlich jetzt mit einer kleinen Piper oder mit so einer etwas langsameren Cessna reinkommen, zwischen einem großen A340 und einem etwas kleineren A320, dann könnte dieser Ballettablauf von unserer Seite doch ein bisschen gestört werden. Tipp Nummer 2. Nutze ein sehr gutes Airport-Diagramm. Die Rollbahndiagramme für diese großen Plätze, die sind sehr detailliert, logischerweise. Nutzt aber auch gerne alle anderen Ressourcen, die euch helfen könnten, sprich Internet, Foren, vielleicht gibt es auch ein YouTube-Video, dass man sich einfach mal schon mal ein bisschen mit dem Platz im Vorfeld vertraut machen kann. Die Diagramme sollte man sich natürlich auch schon vorher angeguckt haben, einfach um schon mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man landen wird und welche Frequenz man braucht. Also setzt das natürlich auch schon mal voraus, man hat die ATIS vorher abgehört. Na, denkt einmal daran, es können auch verschiedene Bodenfrequenzen für verschiedene Sektoren zuständig sein. Und wenn man solche Überlegungen im Vorfeld schon mal angestellt hat, kann das unglaublich viel Geschwindigkeit aus der Situation rausnehmen. Tipp Nummer 3. Alle Freigaben und Anweisungen aufschreiben. Ja, der ein oder andere, der wird jetzt sicherlich hier sitzen und wird sagen, ja, ist klar, ich schreibe jetzt auch mit. Delta Echo Hotel Mike Alpha, Taxi Bravo via Charlie and Delta One, hold short runway 21 left, continue Hotel 4, Foxtrot 7 for standing GAT, position A37. Na, wer kann es zurücklesen? Ja, wenn man so seine Stammplätze öfter anfliegt, ne, dann kennt man natürlich die Taxiways annähernd auswendig. Aber die Rollanweisung von eben oder generell an so einem großen Platz, die könnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht zurücklesen. Oder denkt einfach mal einen Schritt weiter. Denver, Dallas, Los Angeles, New York, JFK, das sind Riesenplätze. Wenn ihr einen Verkehrspiloten kennt, haut ihn oder sie doch einfach mal an. Die sollen euch mal erklären, wie das Verfahren so in diesen großen Profi-Cockpits abläuft, dass ihr einfach mal einen Einblick bekommt, wie das in der Profifliegerei läuft. Tipp Nummer 4. Zu zweit ist besser als alleine oder vier Augen hören mehr als zwei Ohren. Ja, die Profis, die sind immer zu zweit unterwegs. Ja, jeder hat in verschiedenen Phasen seine Aufgaben zu erledigen. Da gibt es dann einmal den Pilot Flying und auf der anderen Seite gibt es den Pilot Monitoring. Und so kann man sich das ja auch im kleinen Cockpit aufteilen. Ne? Dann wird die Arbeitsbelastung aufgeteilt und schon ist der ganze Workflow schon mal um die Hälfte reduziert. Macht das doch mal auch. Fliegt zu zweit, einer funkt, der andere schaut raus, stimmt das Gesprochene mit dem überein, was ich jetzt gerade draußen sehe. So kann man Fehler schon mal im Vorfeld eliminieren und sie bauen sich nicht zu riesenfatalen Fehlern auf. Tipp Nummer 5. Diagramme über Diagramme und noch mehr Diagramme. Und noch viel wichtiger, das elektronische Taxi-Diagramm. Leute, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von euch alten, in Anführungszeichen, Flughasen, ist denn bitte da draußen noch mit Papierkarten unterwegs? Also mal abgesehen jetzt von den Flugschülern, die uns zuhören. Ein elektronisches Diagramm, das dir auch noch deine aktuelle Position am Platz anzeigt, ist Gold wert. Es kann dir nämlich auch darüber hinaus helfen, dass du deinen Weg an diesen vielbeschäftigten Plätzen, wie zum Beispiel Frankfurt oder München oder irgendeinem anderen Verkehrslandeplatz in der Welt, besser findest, und das ist hilfreich. Tipp Nummer 6. Baumaßnahmen. Beachte die Diagramme. An den großen Verkehrsflughäfen wird immer gebaut. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, in Frankfurt stehen schon wieder etliche Baukräne rum und Frankfurt wird nie fertig werden. Da wird gebaut, hier wird ein Taxiway ausgebessert, hier wird noch irgendwie was gemacht, da hinten muss noch da was aufgerissen werden, etc. pp. Das wird immer so weitergehen. Solche Bauarbeiten schränken natürlich unter Umständen die Taxiway-Kapazitäten enorm ein. Und jetzt kommt wieder Amerika. Hier gibt es speziell von der FAA generell eine eingerichtete Seite, auf der sich Piloten genau informieren könnten, welche Taxiways an welchem Platz gerade nicht nutzbar sind. Ja, so kann man sich dann also schon mal während der Planung ein ungefähres Bild der Verkehrssituation machen, wo ich denn jetzt in Chicago O'Hare langrollern kann, muss, darf und soll und welche Taxiways denn momentan gerade geschlossen sind, weil sie gerade irgendwie repariert werden, ausgebessert werden oder weil da irgendwo gebaut wird und die generell einfach geschlossen sind. Tipp Nummer 7. Da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich es ansprechen muss, aber ja, man muss es ansprechen. Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, aber das ist es nicht. Kreuze niemals eine Runway ohne vorherige Freigabe, entweder durch den Tower oder den Bodenlotsen. Wie gesagt, das ist eigentlich selbstverständlich, ist eines der ersten Punkte, die man in den ersten Theoriestunden in der Flugausbildung mit auf den Weg bekommt. Nichtsdestotrotz wollte ich es hier an dieser Stelle einfach nochmal ansprechen, darauf hinweisen. Auch wenn ihr eine Rollanweisung bekommen habt und die ist vielleicht irgendwie untergegangen, ihr seid euch jetzt nicht mehr sicher, darf ich nicht. Besser an der Runway kurz halten, zusätzliche Rollanweisung erbeten und wenn man sich nicht sicher ist, ernimmt das unglaublich viel Geschwindigkeit und noch viel mehr Ärger aus der Situation heraus, auch wenn der Lotse vielleicht dann auf dem Turm mit den Augen dreht. Egal, es seid ihr, die da unten mit dem Arsch im Flugzeug sitzen und ihr baut den Mist. Es ist egal, lieber nochmal nachfragen. Es erspart einfach unglaublich viel Stress. Tipp Nummer 8. Scheut euch nicht, nach einer Bestätigung zu fragen, beziehungsweise fragt auch gerne mal nach, wenn ihr euch verfahren habt. Irren ist menschlich und Menschen machen Fehler. Und wer auch mal eine Ausfahrt verpasst hat und es ziemlich zeitnah realisiert hat, der kontaktiert einfach den Bodenlotsen und bittet um Hilfe. Wenn die auch völlig tiefenentspannt sind und es auch die Situation zulässt, dann gibt es bestimmt unter Umständen einfach so einen 180-Grad-Turn, um zur korrekten Abzweigung zurückzukommen. Tipp Nummer 9. Erfragt logische Taxiways, wann immer ihr der Meinung seid, dass es notwendig sein könnte. Das kann schon mal den Eindruck erwecken, dass man den Bodenlotsen belästigen will, wenn man nach einer kürzeren bzw. nach einem anderen Taxiway fragt, als dem, den der Lotse vorgegeben hat. Aber besser unter den wachsamen Augen des Lotsens eine kleine Abkürzung zu bekommen, als dass man irgendwo im Nirgendwo endet und gar nicht mehr zurechtkommt. Rollfreigaben auf großen Plätzen, die können sehr nervenzehrend werden und auch einschüchtern. Gerade beim ersten Mal oder wenn man nicht so oft in diese Situation kommt, dies tun zu müssen. Nicht alle Rollfreigaben, die ihr vom Bodenlotsen bekommt, die führen auf direktem Wege entweder zur Parkposition bzw. zur Runway selbst. Fazit? Vielleicht nicht gleich mit einem der großen Airports wie New York oder Los Angeles starten. Vielleicht erstmal so ein bisschen rantasten. Das ist eigentlich, glaube ich, immer so das Beste. Ne? So die Größe von Kassel-Calden, Münster-Osnabrück, Sylt. Das sind so gute Einstiegsmodelle. Und auch die Kontrollzonen an den Plätzen, die geben einfach so ein bisschen Luft für Unsicherheiten. Und wenn man sich dann sicher ist, dann dürfen es auf jeden Fall auch mal die großen werden.
So, und damit dann zum nächsten Bericht vom Christian. Der war in Bienenfarm und hat uns da auch was mitgebracht.
Wir sind hier am Flugplatz Bienenfarm beim Ostblock Fly in 2021 und am zweiten Tag, am Sonntag, dieses Mal mit dem gleichzeitig stattfindenden Antonov-Treffen, mit dem europäischen Antonov-Treffen, und ich habe die Chance genutzt und den Alex jetzt bei mir vom Quax Verein und wollte ihn einfach mal so ein bisschen fragen zur Entwicklung erstmal zum Flugplatz Bienenfarm überhaupt, was sich hier so getan hat in der letzten Zeit und vielleicht auch, wo die Reise hingeht. Hallo Alex.
Hallo.
Hallo, Tachin, schön, dass ihr da seid. Ja, danke. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen Flugplatz Bienenfarm. Wir waren hier und eigentlich sehr positiv überrascht. Also ich war beim Steven schon da, ich kannte das jetzt schon so ein bisschen, so dieses ganze Flair auch. Hat uns wirklich ganz toll gefallen, auch so insbesondere jetzt auch beim Ausbau-Flyen. Dieses überall so ein bisschen auch zwischen den Flugzeugen rumschleichen können, fast immer, bis auf Display natürlich, wegen Sicherheit. Aber das ist einfach eine ganz tolle Stimmung, auch was hier so auf die Beine stellt, auch mit dem Angebot abends, wirklich eine tolle Geschichte. Wie war der Weg dahin? Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was hier passiert ist in letzter Zeit?
Naja, wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren hier auf der Bienenfarm als Quaxe. Und als dann eben 2017 der Platz verkauft werden sollte und wir sicherstellen wollten, dass es nicht ein Maisacker wird, sondern ein Flugplatz bleibt, haben wir den Platz halt übernommen. Das heißt, drei Vereinsmitglieder haben sich bereit erklärt, hier in die Bresche zu springen und die Infrastruktur sozusagen bereitzustellen, damit der Verein ein Zuhause hat und diese Fläche bespielen kann. Und ja, seitdem sind wir eben dran. Wir hatten ja vorher schon das Timmer & Friends immer gemacht gehabt hier auch, haben hier unsere Ausmottenwoche seit über 10 Jahren jedes Jahr gemacht, sind sehr, sehr etabliert hier schon gewesen und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, es so zu bauen und so zu gestalten, wie wir es selber haben wollen und diese Chance nutzen wir eben seit 2018 war unsere erste Saison und machen eben hier peu à peu ein schönes Zuhause draus.
Ja, peu à peu ist gut, also man sieht ja schon wirklich sehr viel, wir stehen jetzt gerade hier auch in dem neuen Hangar, auch sehr beeindruckend finde ich. Kannst du mir ein bisschen sagen, was ihr so regelmäßig hier auch an Fluggerät rumstehen habt?
Also wir haben hier den neuen Hangar gebaut, weil wir halt tatsächlich gesagt haben, okay, wenn wir hier irgendwie einen Oldtimer-Hotspot draus machen wollen, dann brauchen wir auch ein bisschen Platz, weil wir aus allen Nähten platzten hier mit den beiden alten Hallen, die es gab. Zudem brauchten wir Platz, weil wir die Quaxtechnik hier auch mit ranholen wollten. Wir haben ja in Paderborn die Quaxtechnik als 100% Tochter des Vereins und wollten hier eben immer eine Außenstelle in der Bienenfarm auch haben und haben dann die Halle, die wir bisher hatten, die kleinere der Bestandshallen, die auch mal früher eine Werft war, durch die neue Halle freimachen können, sodass jetzt eben die Quaxtechnik dort ihren zweiten Stützpunkt hat, wo auch mit dem Sascha Häuser jetzt so der letzte aktive Holzflugzeugbauer Deutschlands bei uns untergekommen ist und eine sehr schöne Holzwerkstatt entstanden ist und ganz viel restauriert wird und so weiter. Und haben eben mit der neuen Halle auf 1800 Quadratmetern wirklich einen Ort geschaffen, wo die alten Flugzeuge auch würdevoll stehen, sage ich mal.
Ja. Entschuldigung, das kann ich bestätigen. Also allein das hier schon wirklich auch sehr beeindruckend. Ja.
Ja, und deswegen auch der Werkstoff Holz als Holzhalle gebaut, passt eben zu den Flugzeugen. Wir haben hier im Schnitt 20, 22 Flugzeuge drin stehen. Das sind viele Vereinsflugzeuge. Unsere Pilatus P2 steht hier, eine unserer Do-27 steht hier. Auch unsere Böker Junior, unsere Boeing Stearman vom Verein steht hier. Also verschiedene Flugzeuge und dann halt ganz viele Flugzeuge von Vereinsmitgliedern. T6, noch zweimal Stearman, noch verschiedene andere PA-18, Kiebitz, Stieglitz, ein Kiebitz ist auch hier, Flugboot, ich schaue mich gerade um. Also es ist wirklich ein bunter Mix, von der Jodel bis zur Beach Bonanza ist halt alles dabei. Und so hat man ein sehr schönes Spektrum eben von den 1930er bis zu den 1950er Jahren, was man hier anschauen kann, wenn man in die Halle reinkommt.
Ja, wie gesagt, definitiv. Wie ist das? Bei Veranstaltungen, okay, kann man immer auch mal einen Blick in die Halle werfen. Wie ist das, wenn jetzt keine Veranstaltungen sind, kann man auch mal hier hinkommen und sagen, ich möchte einfach mal einen Blick einriskieren?
Na klar, der Platz hat ja so zwei Gesichter. Also wenn wir hier Veranstaltungen machen, was wir auch gerne und regelmäßig tun, dann ist halt hier viel los und dann ist hier alles sehr trubelig und ansonsten ist es halt so ein kleiner verschlafener Grasflugplatz. Und dann ist jeder herzlich willkommen, vorbeizukommen, einen Kaffee oder ein Bier mit uns zu trinken, hier mal reinzuschauen, ein bisschen Klönschnack zu machen. Und sehr gerne einfach vorher Bescheid sagen, wenn ihr kommt, dann kann man auch abstimmen, ob jemand da ist. Und ja, dann haben wir immer eine offene Tür.
Ja, super. Stichwort Veranstaltung. Wir stehen gerade auf einer und du hast gesagt, oh, wir machen weiter Veranstaltungen. Ich hatte auch irgendwo gelesen, ihr habt plant eigentlich, oder der Flugplatzplan, von April bis, glaube ich, in den Herbst rein, jeden Monat eine Veranstaltung zu machen. Kannst du mir da so ein bisschen was zu den weiteren Plänen sagen?
Naja, die Pläne müssen sich ja erstmal wieder ein bisschen sortieren. Den Plan hatten wir letztes Jahr auch, dann haben wir gar nichts gemacht, weil eben Corona war. Das Einzige, was wir letztes Jahr gemacht haben, war eben so intern unsere Halle hier einzuweihen im September mit einem kleinen Umtrunk. Das war es dann aber auch schon. Dieses Jahr haben wir zumindest das Stearman & Friends vor 4 Wochen, als wir hier 230 Flugzeuge am Platz hatten dann. das war tatsächlich beeindruckend, wie auf einmal innerhalb von 3 Wochen die Anmeldungen hier reinpurzelten. das hatten wir halt, und das haben wir das Ostblock Flying gehabt, und damit haben wir dieses Jahr 2 schöne Flugevents erstmal gehabt. Wir machen jetzt am 4. September nochmal ein Blaulichttreffen. Das ist was ganz anderes. Da haben wir einfach Einsatzfahrzeuge aller Art. Von der Polizei über die Feuerwehr und die Rettungskräfte bis zum DLRG und so weiter, die hier ihre Sachen zeigen und Vorführungen machen. Das ist so ein bisschen dann halt für die Bevölkerung der umliegenden Orte, wo man die Fläche mal nutzt, was anderes zu machen.
Genau, also das sei auch nochmal an der Stelle auch definitiv erwähnt. Es ist eben nicht nur Gerät, was fliegt, was man hier sehr beeindruckend sehen kann in Aktion und auch im Static-Display, aber auch im Außenbereich, eben wie du schon sagst, auch für den externen Besucher auch schöne, passende historische Fahrzeuge auch dazu. Auch diesmal halt entsprechend Ostblock passend und letztes Mal US-Cars. Ist ein tolles Angebot, was ihr macht.
Ja, also wir haben auch 2 Zielgruppen so ein bisschen im Blick. Das eine sind halt die Flieger und die Piloten. Das liegt uns ganz natürlich am Herzen als Quaxe. Da wollen wir tolle Sachen machen und hier schöne Zeit miteinander verbringen. Wir haben ja auch unsere Segelflugwoche, die Leise Quax-Woche dieses Jahr gemacht. Das hat auch sehr schön wieder funktioniert, weil wir hier eine Woche lang am Segelfliegerlager machen. Und die zweite Zielgruppe, die wir halt immer im Blick haben müssen, ist so die umliegende Bevölkerung, was zum einen auch Auftrag des Vereins ist, eben die Oldtimer-Fliegerei in die Öffentlichkeit zu bringen. Zum anderen auch ein ganz persönliches Anliegen, wenn wir hier regelmäßig Sachen machen, wo die Leute gerne herkommen, dann tolerieren sie auch, dass wir zwischendurch Krach machen. Und deswegen wollen wir eben hier auch ein Ausflugsziel schaffen, wo wirklich die Leute aus der näheren und weiteren Umgebung einfach gerne herkommen, gerne eine gute Zeit verbringen und den Platz in einer guten Erinnerung haben und nicht nur als Ausgangspunkt für Lärm von flatternden Flugzeugen.
Ja, jetzt ist, du hast gesagt, letztes Jahr war im Grunde nichts, Corona klar, dieses Jahr eigentlich super, also wie gesagt, ich war Stemmen hier und jetzt auch Ostblock und ich fand es beides mal wirklich richtig toll, das ist da merkt man erstmal so ein bisschen, was gefehlt hat auch. Wie sind die Pläne jetzt so nächstes Jahr? Also unter vorausgesetzt erstmal, dass das von der Großwetterlage alles so weit gehen würde?
Ja, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen sortieren, also wir haben auch gemerkt dieses Jahr, auch beim Stemmen Friends waren so ein paar Sachen, die dann nicht so schön funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Da merkt man, wenn man halt 1,5 Jahre nichts gemacht hat.
Catering letztes Mal.
Ja, da hat es gehakt. Und auch die, was auch ein Thema war, du hast es am Anfang schon angesprochen, wir hatten halt beim letzten Mal die Display Area so gelegt, dass die Flugzeuge im Sicherheitsbereich waren. Und das ist halt nicht so schön gewesen, weil man halt nicht bei den Flugzeugen bleiben konnte den Tag über. Und da haben wir mit der Behörde gesprochen und haben uns Gedanken gemacht und haben sowohl die Flightline, also den Zuschauerbereich verändert, als auch die Display-Area verändert. Und dadurch konnte man jetzt halt wirklich wieder am Flugzeug zelten und am Flugzeug bleiben den ganzen Tag. Und das gefällt uns natürlich auch besser, das war eine Vorgabe, gefällt uns auch so besser. Und das Setup, was wir jetzt haben, ist halt viel schöner und hat viel besser funktioniert. Da hat man auch wieder ein bisschen Lernkurve drin, ist ja immer so, von Mal zu Mal verbessert man sich. Wir sortieren uns jetzt, wie gesagt, ein bisschen und dann werden wir, wie immer, im Herbst, also so im September, Oktober, werden wir das nächste Jahr festzurren und die ganzen Termine festlegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr auch wieder wie immer traditionell das Stemmen & Friends und das Ostblock Flying angehen, so Corona uns dann lässt.
Okay. Ja, klingt super. Und dann wünschen wir euch alles, alles Gute dafür, auch für eure Arbeit hier, dass sich das weiter so toll entwickelt und dass ihr uns solche tollen Events beschert. Vielen, vielen Dank auch für das Interview.
Sehr gerne.
Danke.